2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, mein Name ist Michael und es ist Montag, der 27. Januar 2025. Ja, exakt eine Stunde und 10 Minuten vor 19.10 Uhr. Ja, ein historisches Datum, denn damit jährt sich heute zum 80. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Alliierten. Und am Harald-Schlender-Platz vor der Südkurve gibt es gerade jetzt in diesen Minuten eine Kranzniederlegung durch den Fanladen und Verein und ja, ein Gedenken an die Millionen von Holocaust-Opfern durch das Nazi-Regime. Kurz mal Pause. Kommen wir nun zum Spiel dieser Folge. Ihr hört mich heute einen Tag nach dem 3:0 Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntagabend. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Morgen Gilavogi mit dem 1:0 in der 31. Minute, ebenso zum 2:0 in der 51. Minute und das 3:0 besorgte Sinani in der 90. plus 3. Ja, und ich darf heute wieder mit Carsten vom Unioner Fanclub grenzenlos eisern sprechen. Moin Carsten, wie geht's dir heute?
Hallo Michael. Ja, mir geht's dementsprechend, also so richtig Lust über das Spiel zu sprechen habe ich heute nicht.
Kann ich total verstehen. Also ich kenne ja auch sozusagen solche Situationen auf der anderen Seite des Mikrofons und ebenso ging es auch am letzten Mal Marius von Kiel, die haben 3:1 verloren bei uns. Genau, ja. Manchmal ist das so. Aber vielleicht mal erstmal so, vielleicht zu den positiven Sachen. So, wie ist denn deine Reise so verlaufen nach Hamburg am Wochenende?
Ja, also die Reise war schön. Wir sind dann Sonntag morgens so gegen 10 in den ICE gestiegen und waren dann so kurz vor 12 in Hamburg Hauptbahnhof. Ja, haben uns dann erstmal zu den Landungsbrücken begeben, haben erstmal ein Fischbrötchen gegessen. Erstmal ankommen sozusagen, ein bisschen aufs Wasser gucken. Und dann sind wir einmal die Reeperbahn rauf und runter gelaufen. Ja, so war eigentlich der Start.
Sozusagen einmal in der Kürze das Planetori-Programm vorm Spiel sozusagen.
Ja, genau, so kann man das sehen.
Ja. Ja, ist ja gut. Also fahren die Züge wieder jetzt normal zwischen Berlin und Hamburg? Da gab es noch mal irgendwie so Sperrungen letztens oder sind Umwege gefahren, glaube ich, oder so. Ne?
Ja, ich glaube, bis vorletzten Monat oder so sind die mal über Stendal gefahren. Das heißt, man hat von Berlin nach Hamburg immer so 3 Stunden gebraucht und jetzt geht das wieder in 1,5 Stunden ab Spandau. Schön gut. Ja, das ging fix.
Ja, okay. Ja, und wie war denn so generell so Einlasssituation und so? Hat das alles gut geklappt bei euch, oder?
Naja, also das erste Mal, was wir noch gesehen haben, als wir von der Reeperbahn aus zurück zum Müllerntor-Stadion gelaufen sind, war halt eine Hundertschaft, die dann erstmal unsere Ultras quasi begleitet hat bis zum Stadion. Das sah sehr martialisch aus. Ich vermute, dass das aber auch mit irgendwelchen Verwicklungen vom HSV mit den Kölnern letztes Mal zu tun hat vielleicht. Vermute ich.
Ja, kann. Aber da würde ich jetzt mal auch unabhängig davon sagen, das kann auch so einfach so sein, ja, sozusagen. Okay. Also, ja.
Ja, hatte ich bisher bei euch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja,
dementsprechend. Ja, ist mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit eher mehr als weniger, würde ich behaupten. So.
Ah, okay. Mhm. Ja, also, es war auch klar erkennbar Hamburger Polizei. Ja, aber gut. Ja, wir sind dann zum Stadion rein. Das ging auch alles ganz, ganz easy. Also ich habe, keine Ahnung, 3-4 Minuten vor dem Stadion am Einlass gewartet und war dann auch ganz schnell drin. Also das war total easy. Genau, da sind wir hoch.
Dann hatten wir übrigens, kann ich kurz mal eingrätschen an der Stelle. Also wir bei uns, also auf der Gegengeraden, wo ich reingehe, gab es in den letzten 2 Spielen gegen Bremen und Frankfurt richtig große Probleme mit der Einlasssituation. Und da hatte der Verein schon unter der Woche verlautbaren lassen, dass die Tore nicht 90 Minuten vor Anpfiff aufgemacht werden, sondern 2 Stunden vor Anpfiff. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es daran lag, aber es war mega leicht diesmal. Also ich bin extra schon sehr viel früher hingegangen als sonst. Ich gehe einmal relativ spät ins Stadion. Und es war eigentlich kein Anstellen, es war ein Durchgehen. So, also okay. Scheint sich irgendwie, was sie bei uns auf der Gegengeraden gemacht haben, auf jeden Fall, ja, hat das geklappt so. Also ich war sehr positiv überrascht.
Ja, Okay, also wir hätten auch ein bisschen Rätselraten, was das angeht, ob sie jetzt vielleicht schon 2 Stunden vorher aufmachen, weil an der alten Försterei ist das wirklich gut, dass man schon 2 Stunden vorher rein kann. Dann entzerrt das Ganze so ein bisschen.
Aber bei euch war es auch 90, glaube
Genau.
ich, also 90
Ja.
Minuten vorher, ne? Ich sag's, genau, galt nur für die Gegend oder es gilt jetzt ab sofort nur für die Gegend gerade, genau.
So hatte ich das auch gehört, ja.
Ja, okay. Ja, okay. Gut. Also klingt ja alles ganz entspannt und ohne besondere Vorkommnisse.
Genau.
So. Ja. Genau. Vielleicht, was man nochmal sagen kann, es war ein Aktionsspieltag
Ja.
ausgerufen vom Verein. Ja, also gegen Rassismus unter dem Motto Hass darf niemals siegen. Und ja, fand ich ganz beeindruckend. Dann gab es ja die Durchsage der Opfer vom Anschlag in Hanau von vor 5 Jahren. Das haben dann auch die Spieler auf der Leinwand durchgesagt. War so ein bisschen, ja, war eine sehr ruhige Situation. Ich habe dann mal so, von eurer Seite gab es so ein paar Zwischenrufe, aber ich glaube, es habt ihr selbst geklärt irgendwie, glaube ich, relativ schnell, ne? Kann das
Ich
sein?
fand auch, dass auf unserer Seite sich da eigentlich ganz gut zu verhalten wurde. Also ich habe jetzt auch keine großen Misstöne oder sowas dazwischen gehört. Also das war, glaube ich, das kam gut an.
Ja, ich meine nur, bei euch gab es irgendwie so die ersten 3, 4 Sekunden so, sag ich mal, Scheiß St. Pauli-Rufe von einer kleinen Gruppe, würde ich sagen, aber die waren auch schnell verstummt irgendwie.
Ja,
Ich weiß nicht, ob das dann.
also da wurde jetzt auch nicht groß weiter mitgemacht. Also es gab sicherlich ein paar, die das gebrüllt haben, aber im Großen und Ganzen fand ich das doch sehr, sehr gut. Also wie das über die Bühne gegangen ist mit der Aktion.
Ja, haben ja auch eigentlich auch bei euch dann viele geklatscht hinterher nach der
Ja,
Aktion,
genau,
ne?
ja.
Okay, alles klar. So, und die Mannschaft ist in Aufwärmjacken aufgelaufen, wo alle Opfer nochmal namentlich erwähnt waren, hinten drauf. Fand ich auch sehr cool oder sehr gut so. Und sowas ist ja auch gegen das Vergessen, indem man die Namen der Opfer einfach immer wieder mal wiederholt halt so,
Richtig,
ne?
genau,
Und
ja.
das wirklich nicht vergessen zu lassen, ne? Gut, ja, können wir mal ein Sportliche. Was schon mal nicht gab beim Aufwärmen, war eine Rudelbildung. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Im letzten Mai haben wir beim Stadtnachbarn gespielt, kurz vor Ende der
Aha.
Saison. Und da gab es schon während der Aufwärmphase schon eine Rudelbildung zwischen St. Pauli und dem Stadtnachbarn. Hast du das
Aha,
mitbekommen
nein, habe
gehabt?
ich nicht. Interessant.
Okay, also da hat der Kollege Baumgart so ein bisschen, glaube ich, sag ich mal, die Leute angezündet bei sich in der Mannschaft. Und zwar, ihm ist dann wahrscheinlich vorher aufgefallen, dass St. Pauli beim Aufwärmen auch ab und zu mal ja in die Hälfte des Gegners reinrennt. So, und daraufhin hat er dann gesagt später, also hier, das gibt's bei mir nicht, die Mannschaften gehören dahin auf ihre Seite und die rennen hier nicht rein. Also es gab dann eine richtige Rudelbildung, weil.
Also weil er versucht hat zu intervenieren oder
Nee, weil die gemerkt haben, dass dann Pauli reinläuft. Ich glaube, sie haben das extra damals rausgesucht, halt so ein Ding, um schon mal Feuer anzuzünden. Und dann gab es eine Rudelbildung zwischen HSV-Spielern und St. Pauli-Spielern.
okay.
So, und da das aber gestern genauso bei Union gelaufen ist, dachte ich, naja, gibt es jetzt auch eine Rudelbildung, aber wir sind damit ziemlich gelassen umgegangen, würde ich mal sagen. Also er hat es wohl vergessen, sozusagen, seine eigenen Prinzipien.
Ja, okay. Aha.
Ja, genau. Also, ja, wollte ich nur mal einstreuen. Ansonsten kann ich natürlich auch noch mal gerne die PK mit ihm empfehlen. Hast du die gesehen, die
Die vor dem
PK?
Spiel? Ja, die habe ich.
Nach
Nach
dem
dem Spiel habe
Spiel.
ich jetzt noch nicht gesehen, nein.
Okay, ist ein Träumchen. Also, je nachdem, wie man es sieht. Also, ich sag mal so, er hat jeden der Fragestellenden, ob das ein Berliner war oder Hamburger, ja, hat er eigentlich offensichtlich gezeigt, dass er überhaupt keinen Bock auf die gerade hat und auf die Fragen. Ich würde sogar sagen, er hat sich wie ein kleines Kind benommen, so. Also, wie so ein kleines bockiges Kind
Gut,
eigentlich.
nach dem Stil ist das auch ein bisschen verständlich, ja. Also.
Ja, aber es gibt natürlich so Konventionen in Pressekonferenzen, wie man damit umgeht, so, ne, auf Fragen. Und das war schon, ja, das war schon eine harte Nummer, würde ich sagen. Ding Dong, Werbung. Ja, wir haben immer noch Anfang des Jahres und im Januar entscheiden sich ja viele Menschen dafür, den gesamten Monat auf Alkohol zu verzichten. Das nennt man dann Dry January. Und da hat unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, genau das Richtige für euch. Ganze 3 alkoholfreie Biere gibt es bei Kehrwieder zu entdecken. Das Übernormal Null oder kurz UNN, ein alkoholfreies IPA. Oder das Miami Grove, ein alkoholfreies Hazy Pale Ale. Und nicht zuletzt das Roadrunner, ein alkoholfreies Coffee Stout. Am besten schau dir mal auf unserer Seite vorbei, auf millanton.de, denn dort gibt es aktuell einen Werbebanner von Kehrwieder mit 10% Rabatt. Und da könnt ihr euch dann halt mit den alkoholfreien Bieren eindecken. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Aber gehen wir direkt ins Spiel. Bei uns hat sich eine Sache geändert. Erik Smit war ja gesperrt oder ist gesperrt gewesen mit der fünften Game-Karte. Und dafür ist dann Nemeth reingekommen. Und Elias Sarr war nach einem Vierteljahr wieder im Kader. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, gespielt hat er nicht an dem Spieltag gestern. Ja, und bei euch gab's, glaube ich, keine Änderung.
Ja, also wie ich das schon im VDS gesagt hatte, ist genau die gleiche Aufstellung wie bei Mainz gewesen, unverändert. Wir haben Fünferkette vom Anfang an gespielt. Das einzige Interessante, was noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erzählt wurde, war, dass möglicherweise Frederik Rönno schon hätte zurückkommen können in den Kader. Ist aber dann nicht passiert. Also
genau, hörte sich auch wirklich so an, als ob er spielen würde. Also was ich so am Freitag alles und Samstag vernommen habe, aber dann ja, war er gar nicht im Kader. Und Tom Rothe ist wieder in den Kader gekommen nach seiner Rotsperre.
Ja, genau. Ja.
Und wurde dann auch später eingewechselt. Ne?
Genau, ja,
das ist korrekt. Ja. Ja, vielleicht mal so die ersten 20, 30 Minuten. Wie hast du die denn so wahrgenommen?
Na, eigentlich kam Union ganz gut ins Spiel. Also die ersten 20 bis 25 Minuten waren gut. Union hatte da zwar mehr Ballbesitz, aber es war halt eher so ein ausgeglichenes Spiel, hatte ich den Eindruck. St. Pauli ist zu keiner wirklichen Torchance gekommen in der Zeit. Und ja, Union hat halt schon mal ein bisschen was gezeigt sozusagen. Also
ja, hatte mal einen Freistoß irgendwie auch gleich in der dritten Minute, ne, wo Sko das Ding übers Tor, genau, haut. Oder Döki war das, glaube ich, auch, der hatte den Kopfball irgendwie mal in der 20. Aber ja, also so war eher, sage ich mal, chancenarm die ersten 20, 25 Minuten, würde ich sagen.
Pauli hat auch wie erwartend halt auch sehr gut verteidigt schon in der Zeit.
Ja. Ja, und es war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war, Blessin sagt das auf der PK auch halt, es war Teil der Taktik, euch den Ball zu geben. Und man muss wirklich sagen, dass ihr damit, also jedenfalls in die Offensive rein, nicht so richtig viel anfangen könnt, wenn ihr den Ball habt.
Also ja, ist das aufgefallen. Das ist ganz clever gemacht. Also Union kann wirklich derzeit nicht was mit dem Ball anfangen. Das sieht man halt auch. Zusätzlich halt wurde halt auch immer wieder versucht, mit dem langen Ball zu spielen, denn die ungenaue Ballannahmen und sowas, das hat man dann auch schon in der Zeit gesehen, aber ja.
Vielleicht eine Sache, die, ich würde mal sagen, so zwischen der 25. und 35. war dann eher so unsere Zeit gekommen. Fing mit an in der 27., wo Gilerogi irgendwie den Ball gegen die Latte haut und der Schiri hat Abseits gegeben.
Ja, genau.
Also, ich bin relativ sicher, und das sagen auch alle Kanäle gerade, da hätte er wahrscheinlich den Kölner Keller mal am Apparat gehabt, wahrscheinlich. Weil die hätten aufgelöst, dass es halt kein Abseits war. Aber okay, ja. Ist auch müßig drüber zu sprechen, weil es einfach, kein Tor war.
So, ging halt an die Latte.
Gegen die Latte, genau. Aber
also, das war ja die zweite Ecke von St. Pauli, und Weißhaupt führt die halt lang aus, und genau.
Ja, also ist mir aufgefallen, dass mit Noah Weißhaupt nicht nur der spielerische Aspekt, auch bei den Standards halt viel mehr Variabilität reingekommen ist bei uns. Sieht man nachher noch mal, da gab es mal eine Chance, wo er den Ball flach in den 16er haut und Eggestein komplett frei steht, ne? Und den aber nicht reinkriegt, den Ball oder aufs Tor bekommt,
wird abgeblockt. Genau, ja. Und dann sind wir eigentlich schon bei der 31. Minute.
Davor hatten wir nochmal eine Chance von Irvine, eigentlich so aus gleicher Position, würde ich fast behaupten.
Den Schwolo
nicht ganz so nah am Tor. Ja. Den hält Schwolo, genau, und lenkt ihn zur Ecke. Und genau. Ja, das Tor. Also für mich, habe ich das überhaupt nicht registriert. Also ich war wie versteinert in der Situation und stand da auch so 10 Sekunden. Und konnte mich gar nicht richtig freuen, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass es jetzt ein Tor ist. Und da muss auch irgendein Haken dabei sein, dachte ich so. Und wieso aus diesem Winkel und so weiter und so fort. Also wunderschöner Spielzug, finde ich, den wir da hatten. Also da hat jeder da in der Offensive funktioniert, inklusive dann nachher der Pass halt von Irvine auf Gilavogi. Und der haut den, ich glaube, 107 Stundenkilometer, wird gesagt, hat er den dann aufs kurze Eck gehauen. Und da kann man natürlich sagen, das ist Torwart-Ecke. Ich glaube aber, der war eher unhaltbar.
Ja, oder? Also ich habe es von der anderen Seite, also das Tor fiel ja sozusagen auf eurer Seite. gesehen und dachte auch nur, naja, er schießt da auf die aufs kurze Eck unter die Latte und es hätte ja eigentlich Schwolo halten müssen. Ich habe es mir dann nochmal später in der Zusammenfassung angeschaut. Da sieht man erstmal, dass Querfeld Gilavogi halt quasi nur hinterherläuft und das Ding dann unhaltbar so auf das kurze Eck dann schießt. Also da würde ich jetzt Schwolo keinen Fehler draus machen. Also am Anfang sah es mir auch erst so aus, das hätte er eigentlich halten müssen, aber nee.
Ja, habe ich auch so gedacht im Stadion, aber ich habe mir das jetzt so oft angeguckt, also weiß ich nicht, also das ist fast nicht, also es ist nicht machbar eigentlich sozusagen, da so schnell die Arme und
Ja, war auch gut
ja,
platziert. Ja.
ja, genau. Ja, und da haben wir das erlösende 1-0. Man muss ja sagen, wir sind ja sehr, sehr wenig bisher mit Toren quasi beglückt worden diese Saison zu Hause. Also drei vorher und die sind alle in einem Spiel gefallen gegen Kiel. Also ja, jetzt. Wie soll ich sagen? Wir haben jetzt doch einige Tore zu Hause, aber irgendwie so ungerecht auf die Spiele verteilt, würde ich fast behaupten.
Also genau, da habt ihr jetzt inzwischen sogar die 17 Tore, ne? Und wir haben jetzt quasi,
Haben wir euch
genau,
überholt,
wir haben
ne?
jetzt mit Abstand die schlechteste Quote mit 16.
Ja, liest sich auch besser im Briefkopf, finde ich irgendwie. Zweitbeste Abwehr der Liga und nicht mehr schlechteste Offensive. Ja, also das ist ja sowieso, also. Wo ich das gerade anspreche, also diese Defensive jetzt zum 7. Mal zu null als Aufsteiger, das ist einfach unfassbar herausragend, muss man sagen. Und mit so wenig Gegentreffern. Und das ist eigentlich fa fast schon eine Kunstform, finde ich, was die da hinten machen, wie die abgestimmt sind aufeinander. War ganz großartig gestern auf
Ja,
Wiederfangen.
auf jeden Fall.
Ja, und ansonsten in der ersten
Ja, es
Halbzeit.
gab dann noch, hatte versucht, dann 2 Minuten später sozusagen eine Antwort darauf zu finden. Hat sich
Ja.
auch gut gelöst. War dann aber auch wieder so eine Situation, wo es dann quasi wahrscheinlich schon abseits gewesen wäre. Aber ja, also wurde dann einfach gut gehalten, der Ball
Von
genau von
Vasi.
eurem Torwart und der klärt das dann zur Ecke. Ja, dann kommt nach der Ecke nochmal Döki mit dem Kopf sozusagen an den Ball und haut ihn aber dann neben das Tor. Das waren sozusagen die zwei Chancen von Union direkt hintereinander.
Ja, genau. Und wir hätten dann nochmal in der 41. die Chance, von der ich vorhin schon sprach, diese Ecke von Noah Weishaupt und ja, wo Eggestein echt richtig schön frei im 16er quasi frei zum Schuss kommt, ne? Der Ball wird aber geblockt. Genau. Ja, dann gehen wir mit dem 1-0 in die Halbzeitpause und dann ist das ja eigentlich auch so, kommt es zu zwei Wechseln, die man jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Also bei euch kommt Benisch rein für
Ja.
Schäfer. Und bei uns kommt rein Prokhalfa für Ritzka. Bei Ritzka ist das wohl so gewesen, dass da, der hat ja Rückenprobleme gehabt in der letzten Zeit und es wurde abgestrahlt in den Oberschenkel und der hatte halt bei diesen intensiven langen Sprints, hat wohl der Muskel zugemacht. Also es war dringend nötig, ihn auszuwechseln. Und somit ist Prokhalfa dann, hat quasi einmal mit Zenz gewechselt. Zenz ist dann in die Innenverteidigung gegangen und Prokhalfa auf die 6 neben Irvine. Genau. Und bei euch weiß ich gar nicht. Kann man sagen, dass das irgendwie ein Schutz war für
Ich denke
Schäfer, weil er
schon,
schon
ja.
gelb hatte?
Also Schäfer hat ja in der 34. Minute gelb gesehen und dadurch, dass jetzt Benisch reinkam, war das halt auch ein passender Wechsel sozusagen, also ein positionsgetreuer Wechsel. Und daher vermute ich stark, dass es mit der gelben Karte zu tun hatte.
Aber auch bemerkenswert, dass er dann innerhalb von ein paar Minuten auch gelb
Ja, das war
kriegt,
dann ein
ne?
bisschen unglücklich. Also er ist dann irgendwie 5 Minuten drin oder sowas und sieht dann auch sofort gelb. Also ja, das war dann, nachdem er halt etwas, na, wie sagt man, also etwas mutig sozusagen halt in einen Zweikampf gegangen ist und einfach zu spät kommt und dafür dann auch gelb sieht. Also die gelbe Karte war auch berechtigt in dem Fall.
Ja, bei uns keine gelbe Karte im ganzen Spiel, bei euch zwei, ne?
Dabei ist es
Genau.
dann auch geblieben, ja.
Auf dieser Zehnerposition sozusagen, wenn man
Ja.
das so sagen darf, ne? Okay, in der 49. ganz brisante Geschichte bei uns. Irvine hat den Ball und passt oder ihr baut Druck auf Irvine auf und der macht einen Pass, der nicht ankommt bei seinem Mitspieler und das halt vorm 16er. Und dadurch hat sich eine gute Chance für euch ergeben, aber Da gab es noch Hauke Wahl, der einfach dazwischen gegrätscht ist und so den Ball weggeblockt hat. Wie hast du die?
Ja, das war eine Riesenchance. Also der Fehlpass von Irvine wird halt von einem Unioner, ich glaube, das war Duki oder weiß nicht mehr genau, also zumindest dann direkt angenommen und auf Jordan gespielt. Jordan, woraufhin dann sozusagen Jordan zum Tor zieht und allerdings wieder harmlos ist und dann noch geblockt wird am Ende. Also ja, sehr schade. Aber das war sehr passend auch zu dem ganzen Verlauf des Spiels. Also,
ja, wahrscheinlich, ja. Ja, Wahl hat sich dafür auch richtig selbst gefeiert. Er hat dann auch hinterher nochmal gesagt, in der Mixzone, also Abwehrleute schießen ja nicht so oft Tore, das war sein Tor diesen Spieltag sozusagen, dieser Save. Und ja, war ein Riesending, fand ich halt so. Also war ganz wichtig. Ne?
Ja.
Genau, und ja, dann sind wir auch schon eigentlich so bei Richtung 2-0 irgendwie. Das war jetzt auf deiner Seite gewesen, das Tor. Das kannst du vielleicht
genau, also das war, also als das Tor gefallen ist, haben wir erstmal gesagt, das ist viel zu einfach, so darf das nicht passieren. Also das war sozusagen ein Kopfball von Eckstein nach Flanke von Weishaupt und Jordan konnte dann den Ball nicht festmachen, aber er schießt ihn dann nach vorne und Eckstein kombiniert mit Treu und noch jemanden auf.
Ja, da wird auch Weishaupt noch so ganz genau, komisch gefoult.
Und dann irgendwie kommt der Ball aber wieder zu Eggestein. Und der legt dann einfach quer auf Gila Wogi, der komplett frei steht vor dem Tor, wo Late und Sko eigentlich hätten auf ihn aufpassen sollen, aber der steht da wirklich halt nur allein. Und die können auch nur wieder hinterherlaufen und der macht das Tor. Also.
Ja. Also wenn man jetzt mal über einen Torwartfehler diskutieren könnte, dann wahrscheinlich nicht über das erste Tor, aber hier vielleicht mal, ob das nicht vielleicht sogar haltbar war. Ne?
Ja, also wobei er stand ziemlich frei und konnte halt auch sich das gut ausgucken. Also es war halt zwar kein platzierter Schuss, richtig, aber ja, also gut, ja, Schwolo hat da auch kein gutes Bild abgegeben, ja. Also hätte man vielleicht diskutieren können. Aber meines Erachtens hätte Gela Wogi gar nicht so frei stehen sollen oder er hätte halt eine bessere Deckung bekommen müssen. Also das war einfach nicht gut.
Ja, also ich nehme schon mal vorweg, er hat nachher auch noch eine Vorlage gemacht, Gela Wogi, also zwei Tore, eine Vorlage ist in der Mannschaft des Tages vom Kicker und sogar Man of the Match des ganzen Spieltags geworden. Nicht zu Unrecht, denke ich mal. Also vor allen Dingen, wir werden da gar nicht so oft bedacht bei der Elf des Tages, auch vor allen Dingen nicht. Also ich habe mal nachgeguckt, keiner unserer Abwehrspieler, weil Saliakas war einmal drin, aber sonst keiner. Und wenn man irgendwie so wenig Gegentore bekommt und schon 7-0 gespielt, das ist eigentlich komisch irgendwie, dass das nicht bedacht wird. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass einfach die ganze Abwehr sehr harmonisch miteinander spielt und dass es gar nicht so auffällt, wenn da Einzelne irgendwas machen, glaube ich.
Das kann man so sagen, ja.
Ja.
Gut.
Bei euch ist dann vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, auch in der 60. Minute, würde ich sagen, ne? Da wechselt ihr doppelt und stellt auf vier Abwehrkette um. Darüber hatten wir ja auch ein bisschen gesprochen beim VDS-Gespräch irgendwie. Also wie wird Baumgart spielen irgendwie gegen St. Pauli? Also er hat ja mit Dreierkette angefangen und sein bevorzugtes System ist aber eher die Viererkette und das hat er dann umgestellt. Hat er auch ganz charmant bei Tim, also von Melanton, geantwortet in der PK, der eigentlich sich etwas ausführlichere Antwort erhofft hatte, aber da sagte Baumgart nur, ja, weil das offensiver werden sollte.
Genau, das hat man auch an den Wechseln gesehen. Also Volland kam für Jordan, das ist halt sozusagen halt ein Stürmerwechsel, und Vertessen kam für Querfeld. Also man hat einen Abwehrspieler rausgenommen und einen Stürmer reingesetzt. Es gab dann noch irgendwie spezielle Anweisungen für Kemmlein, der hat noch einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen und dann hat man halt damit auf Viererkette umgestellt. Also sie haben dann quasi so ein 4-3-3-System gespielt, dann ab der 60. Minute.
Ja. Wie warst du mit Kemmlein generell?
Ich bin generell ganz happy mit Kemmlein. Also fand auch, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht, was er da teilweise im Wechsel in der Fünferkette mit Haberer und so spielt. Das ist schon in Ordnung. Also
ja, seine Stärke ist auch eher, sag ich mal, defensiver Natur eher. Also da, wo es bei euch gerade hakt, da spielt er jetzt gar nicht so die große Rolle. Ne?
Ja. Ja, und da tröpfelte das dann so weiter. Ne? Also 67. hatte dann St. Pauli wieder eine Chance.
Der Pfostenschuss, ja, oder?
Genau, wurde noch von Juranovic abgefälscht, der irgendwie den Ball noch an die Wade bekam. Genau. Weishaupt hat geschossen aus dem 16er.
Genau, ja. Weishaupt war das, genau. Hätte mich ja gefreut für ihn. Das wäre natürlich ein super Heimeinstand gewesen, sozusagen. Der war lange unterwegs, der Ball, durch das Abgefälschte, ne? Und dann fällt er so wie so ein Stein runter an den Pfosten.
Ja, und Schwolo lässt sich halt auch in Antizipierung von dem Ball halt auch schon in die falsche Richtung fallen, sozusagen. Also das sah auch unglücklich aus, war ja auch wieder auf unserer Seite.
Ja. Genau. Ansonsten, ja, es gab mal hier, mal da eine Chance, aber jetzt auch alles nichts, wo man großartig drüber reden muss, glaube ich, wahrscheinlich. Oder hast du noch was, wo du sagst, so, also, bevor wir jetzt zur letzten Minute kommen und den
Also es
den
gab Rhein, noch also an, also so 81., 82., 83. gab es immer noch so Chancen für Union teilweise, die aber auch nicht wirklich super gefährlich wurden. Also da war dann Hollerbach mal mit einem Distanzschuss oder ein Kopfball von Rothe neben das Tor. Diogo Leite hat auch mal geköpft und am rechten Pfosten vorbei und so. Also das war alles jetzt nichts groß. Das plätscherte quasi so hin, das Spiel, ja.
Ich erinnere mich noch an Dabo Afolayan, der nach meiner 82. Chance hatte, hat er gelupft so und dabei geht dann halt aber übers Tor rüber. Genau. Was vielleicht nochmal auffällig war, wir haben nochmal ordentlich durchgewechselt am Ende, um, glaube ich, Zeit rauszunehmen aus dem Spiel.
Genau.
Ist relativ
ihr habt
klar.
In der Nachspielzeit also
nochmal. Zwei Wechsel in der 90. plus 2, da kommt Sinani rein für Eggestein und Stevens für Saliakas. Beide nicht ganz unwichtig gleich, wenn es um das 3-0 geht. Und in der 90. plus 4 kam nochmal Banks rein für Gilavogi, das war so 13 Sekunden vor Ende, aber glaube ich nicht mal mehr den Ball gehabt. Genau, das Tor, das zum 3-0, ich habe das nochmal nachgeschaut, also da vertändelt, würde ich sagen, Rothe so ein bisschen unelegant den Ball an der Auslinie, so dass es einen Einwurf
für uns gibt. Das ist der Start, Also Rothe versucht da sozusagen halt noch den Ball vor der Auslinie zu retten, aber berührt ihn dann und dann geht er quasi drüber und dann hat er Einwurf. Ja.
Genau, und eigentlich ein super Ding, also Stevens macht den Einwurf. Ja, Gilavogi sozusagen legt mit der Hacke auf Sinani, der kurz vorher eingewechselt worden ist. Und das ist auch wieder so ein abgefälschtes Ding gewesen.
Hat Sinani sogar selbst den Einwurf gemacht auf Gilavogi und ist dann in den 16er gesprintet?
Bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte gedacht, ich hätte da Finn Stevens gesehen. Aber ja, auf jeden Fall auch wieder. Das 3-0 war auch ein abgefälschter Schuss. Also da kann Schwolo auf jeden Fall nichts machen, würde ich behaupten.
Ja, und dann war das Ding drin, genau. Und und damit war das Spiel dann auch quasi beendet, also ja.
Ja, ich glaube bei euch wahrscheinlich irgendwie so Stimmung nicht ganz so gut.
Also nach dem 2-0, wir haben dann halt einfach weitergesungen. Ich fand auch generell unseren Support ziemlich gut. Man hat sich nicht so doll am Gegner abgearbeitet, aber man hat dann halt, wie man das als Unioner halt so macht, aus Trotz dann einfach weitergesungen und gut ist.
Ja. Ihr hattet wenig Optisches dabei. So
ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da Probleme am Eingang gab oder ob sie auf die Fahnen verzichtet hatten. Für mich war es natürlich super. Ich konnte das Spiel ganz gut verfolgen. Weil wenn...
aber ich ansonsten auch
weiß ich auch nicht ganz genau, was mit dem Material los war. Oder kann ich...
Ja, okay. Also es war eher ein Support auf Audio.
Was wir ja auch ganz gut sagen.
Okay, so, um da mal den Deckel drauf zu machen an den Tag, wie seid ihr, wie bist du nach Hause gekommen?
Hat das alles gut
funktioniert? Muss ja mal gucken, so ein bisschen bei der Deutschen Bahn,
wie das alles so funktioniert. Sehr, sehr pünktlich. Also, der Zug ist pünktlich abgefahren, ist pünktlich in Berlin angekommen. Wir sind dann nach dem Spiel auch ziemlich zügig los, weil der Zug schon um 20.36 Uhr dann von Hamburg fuhr. Vom Hauptbahnhof fuhr und ja, haben uns dann quasi ziemlich schnell auf direktem Wege dorthin begeben. Genau. Okay. Sind typisch von der U-Bahn auf Feldstraße dann sozusagen in die U-Bahn gesprungen und direkt zum Hauptbahnhof gefahren.
Fährt man da eigentlich, also die Frage ist mir jetzt gerade gekommen, gibt es da eine Sonder-U-Bahn für die?
Ich glaube, das war eine ganz normale, die wir da bekommen haben. Die fuhr auch gerade ein, also das ging wirklich zackig sozusagen.
Ja. Also ich glaube, es gibt garantiert bei bestimmten Spielen vielleicht welche, die noch mehr Risiko bürgen oder so, einfach U-Bahn, die dann vielleicht sogar direkt von der Feldstraße
also
U-Bahn
zumindest fahren, war das so normal, die hat überall gehalten auf dem Weg dorthin.
Ja, vielleicht kann das ja mal jemand in den Kommentaren schreiben. Ich beschäftige mich damit gerade zum ersten Mal, weil es mir gerade eingefallen ist. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal ein bisschen irgendwie, gehen wir noch ein bisschen in die nächsten Spiele und in die Saison an sich. Wie sieht's denn bei euch aus?
Wo du also wir haben jetzt erstmal wieder ein Heimspiel gegen das Konstrukt. Da hoffe ich mal natürlich, dass wir da vielleicht irgendetwas holen, bevor es dann zu auswärts nach Hoffenheim geht.
Zu einem weiteren Halbkonstrukt sozusagen.
Ja, ganz genau, ja.
Ja, und dann spielt er zu Hause gegen Gladbach und dann in Dortmund, ne?
Ja, ganz genau.
Ja, Dortmund ist ja jetzt so ein bisschen in Reichweite, würde ich fast behaupten, von uns beiden, ne? Von St. Pauli, also.
Ja, das ist schon sehr erstaunlich, was Dortmund da gerade veranstaltet. Ist ja jetzt auch fraglich, was was auf der Trainerposition dort passiert. Ja, das werden wir jetzt sehen. Ja. Also,
aber lustig übrigens, wenn ihr gegen Leipzig spielt, spielen wir eine Woche später in Leipzig halt. Und wenn ihr in Dortmund spielt, müssten wir eigentlich, glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher, auch dann demnächst irgendwann zu Hause gegen Dortmund spielen.
Okay, also wir haben jetzt quasi fast die gleichen Gegner sozusagen.
Ja, nein, nicht ganz irgendwie. Also Hoffenheim hatten wir ja schon. Zeitlich versetzt. Ja. Aber bleiben wir mal bei Leipzig. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir da dann die Woche später spielen. Genau. Ja. Ja, was glaubst du denn, wird das unter Baumgart, bevor ich sage, was ich glaube, was es werden könnte?
Ja, also ich denke, er braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, wie ich auch schon im VDS gesagt hatte. Das wird einfach noch ein bisschen dauern, bis Baumgart sozusagen seinen Fußball dort durchsetzen kann. Der muss das halt einfach noch weiter trainieren. Ich höre jetzt auch schon so die ersten, die halt das so als Fehler sehen, dass wir Baumgart geholt haben. Aber da denke ich, dass es einfach noch zu früh ist. Das jetzt einmal so zu sagen. Ja.
Meinst du, wenn wir jetzt nochmal Transferphase, die bis nächsten Montag geht, also heute in einer Woche, meinst du, da kommt nochmal irgendwie was sozusagen, was eure Offensive beleben könnte?
Ja, ich hoffe zumindest, ja. Also es wird ja mal ein bisschen rumgehungen, dass wir jetzt Davy Selke holen, weil jedes Mal, wenn Baumgart den Trainerposten gewechselt hat, das auch Davy Selke.
Wird schwierig.
Selke damit mit dem möchte ich aber auch nicht haben.
Wird auch schwierig. Was hat er einen Jochbeinbruch erlitten bei Hertha?
Genau, das war ja das Spiel vorgestern sozusagen.
Genau, also, genau. Ja, also der ist erstmal bis April wahrscheinlich oder naja, bis März, keine Ahnung. Geht ja manchmal schnell mit Maske und so, ne? Aber ich glaube nicht, dass ihr interessiert seid an einem verletzten Spieler.
Nee, also wenn bräuchten wir schon jemanden, der sozusagen fertig ist und bereit ist, für uns Tore zu schießen. Ja,
okay.
Also ich denke mal, dass, wenn noch was passiert, definitiv auf der Stürmerposition was passiert.
Also ich will jetzt nicht hier zu viel irgendwie reininterpretieren und dich nicht und deine ganzen Unioner auch nicht verunsichern. Ich glaube, dass er wahrscheinlich nicht mal den März nicht überstehen wird, glaube ich. Das könnte relativ schnell, weil ihr seid ja jetzt unten drin, da gibt's eigentlich gar nicht viel, wie soll ich sagen, Muße quasi Sachen auszuprobieren, sondern eigentlich muss er ja sofort liefern. Ne? Und ich glaube nicht, dass er das hinbekommt mit seiner Art Fußball und wie er auch quasi... Wie er sich selbst gibt, sozusagen, das hinzubekommen, ist, glaube ich, nicht. Aber
das mag sein,
du lässt mich, also, du kannst mich dann gerne eines Besseren berichtigen, wenn ihr irgendwie.
Also so wie ich die Unioner kenne, wird jetzt erstmal festgehalten am Trainer, weil es kann ja nicht sein, dass man jetzt schon wieder das Karussell anwirft in dem Fall.
Ich glaube, es ist der völlig falsche Trainer tatsächlich, der geholt worden ist für euch. Mhm. Also
sieht gerade so aus, also dass man das vermutet, kann ich auch teilweise nachvollziehen.
Also ich habe das als er noch kein Spiel hatte schon gesagt, habe ich aber gesagt immer zu allen, die das auch negativ sagen, ja, warte mal ab, Union, da kann sich so eine Energie entwickeln und so weiter. Das sehe ich aber gerade nicht und ja, aber wie gesagt, also ich wünsche dir natürlich nur das Beste sozusagen dann auch und wir sind natürlich Konkurrenten um den Klassenerhalt, ja, aber ich wünsche natürlich auch, dass der Trainer für euch Erfolg hat, dass das klappt natürlich. Ich glaube es nur nicht, also so meine.
Also bei uns hier, der Laden ist angezündet, die Frage ist halt nur, ob er es dann auch noch schafft, die Spieler anzuzünden. Also ich habe zwar schon jetzt den Eindruck gehabt, dass sie halt mental stärker sind auf dem Platz, aber dass es halt trotzdem einfach nicht reicht derzeit. Das ist so mein Eindruck.
Mhm, ja. Ja, schauen wir mal. Ich gucke das Spiel ja auf jeden Fall am Wochenende, beziehungsweise nicht komplett, aber in einer längeren Zusammenfassung, weil ich natürlich sehen will, bevor wir nach Leipzig fahren, wie die so gerade drauf sind. Genau. Mhm. Ja, Carsten, ich glaube, wir haben soweit erstmal alles besprochen. Also ich muss die Frage, glaube ich, nicht stellen. Du gehst davon aus, dass dass Union auch in der ersten Liga bleibt, ne?
Ja, also davon gehe ich schon fest aus. Ich denke, das ist halt einfach nur ein weiterer Hänger, den es jetzt zu überwinden gilt. Und dann bleiben wir
drin. Also man kann ja auch sagen, dass das, was der Kader hergibt, eigentlich natürlich Erstliga ist und nicht ein Abstiegskader ist, kann man klar sagen. Die Frage ist halt nur, wie es Baumgart halt dann mit denen auch richtet, sozusagen.
Ja, ja. Also ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist man noch Holstein Kiel mit 12 und VfL Bochum mit 10 Punkten gesetzt derzeit als Absteiger, könnte man schon fast sagen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall jetzt gerade für mich jetzt ein cooles Gefühl, einfach 8 Punkte vom direkten Abstieg weg zu sein, 6 Punkte vom Relegationsplatz. Das ist unsere beste Saisonplatzierung und ja, die wir bisher hatten diese Saison.
Ja. Ja.
Gut, Carsten, wenn du nicht noch was hast, würde ich sagen, können wir den Deckel drauf machen.
Ja, lass uns den Deckel drauf
machen. Dann kannst du dich um quasi Leipzig kümmern und ich kann mich um Augsburg kümmern. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche und für die guten Insights, die du uns hier zur Union geliefert hast. Und ja, freue mich, wenn wir mal wieder irgendwann eine Folge oder zwei Folgen aufnehmen.
Ja, gerne. Danke dir.
Alles klar, Carsten. Wie geht's dann bei uns weiter? Ja, ist ja ganz krass. Es folgt ein ganz dolles Spitzenspiel am nächsten Samstag, wenn der Tabellenerste der Rückrundentabelle, das sind wir, der FC St. Pauli, gegen den Tabellenzweiten der Rückrunde auf den FC Augsburg trifft. Und dazu gibt es natürlich wieder zwei Folgen, die wird Yannick machen. Und wir hören uns dann zum Heimspiel gegen Freiburg wieder. Ja, den Zuhörenden wünsche ich bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.